hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Ich freue mich, mit dieser Folge eine neue Podcast-Reihe einleiten zu dürfen. Und zwar mit dem Themenschwerpunkt Innere Medizin, die wir gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gestalten. Und in dieser Reihe hören Sie hier im Springer Medizin Podcast eine neue Stimme, und zwar die von Professor Markus Lerch. Professor Lerch ist Gastroenterologe und ärztlicher Klinikdirektor am Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität in München und er hat daher einen Überblick über aktuelle und praxisrelevante Themen der inneren Medizin. Und er wird Sie in dieser Podcast-Reihe durch die Folgen führen und seine Fragen an ausgewählte Kolleginnen und Kollegen stellen. Hallo Professor Lerch, schön, dass Sie diese neue Reihe moderieren.
Hallo Frau Asfalk, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Aber bevor Sie mit dem heutigen Thema starten, habe ich auch noch ein paar Fragen an Sie, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie erstmal kurz kennenlernen und wissen, wer da hinter dem Mikro sitzt. Was begeistert Sie denn ganz persönlich an der inneren Medizin?
Ich habe mich damals für die innere Medizin entschieden, weil das Ganze mit dem Patienten anfängt. Also nicht mit einem Symptom, einer Frage, einem Organ, sondern immer mit dem Patienten anfängt. Das gilt für hausärztliche Internisten, die als Hausärzte arbeiten, genauso wie Fachspezialisten. Man muss erstmal die ganze Komplexität und die Breite des Faches verstanden haben, um vom Patienten aus zu einer Diagnose zu kommen und zu einer Therapie bekommen. Das hat mir gefallen. Das Zweite, was mir gut gefallen hat, die Internisten, die forschen, beschäftigen sich in der Regel mit der Aufklärung von Krankheitsursachen und der Suche nach Therapien. Das werden Sie nachher im Podcast auch hören, dass das ein ganz, ganz starkes Ziel ist. Und das hat mich immer interessiert. Die intellektuelle Herausforderung, die Ursachen und Grundlagen von Krankheiten zu erforschen und dann eben auch immer mit dem Ziel, etwas für die Verbesserung der Situation der Patienten zu finden. Deshalb bin ich Internist geworden und Gastroenterologe hat sich dann ergeben, weil man dabei auch noch, ähnlich wie in der Kardiologie, ein außerordentlich nützliches Handwerk lernen kann.
Ja, und jetzt starten Sie dieses Podcast-Projekt mit uns. Wieso liegt Ihnen denn ein solches Format am Herzen?
Ja, ich bin der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin sehr verbunden und was sie tut, ist, über Fächer, wir haben inzwischen 11 oder 12 Fachdisziplinen, die in der DGIM zusammenarbeiten, einfach einen Überblick zu verschaffen, der in leicht verständlicher Form hochaktuelle Entwicklungen der inneren Medizin tatsächlich in diesem spannenden Podcast-Format für Hörer aufbereiten kann. Das gefällt mir. Von mir selber erfordert das, mich in verschiedene Themen wieder neu einzuarbeiten, aber mit dem breiten Überblick der inneren Medizin, ich glaube, das wird Spaß machen.
Ja, glaube ich auch. Dann freue ich mich auf diese erste Folge. Sie können loslegen.
Ja, das, was wir uns als erstes Thema ausgesucht haben, ist ein ganz aktuelles Thema, ein Thema, in dem es unglaubliche Fortschritte gibt. Das ist nämlich die Präzisionsmedizin. Wir werden gleich darauf eingehen, was Präzisionsmedizin ist. Am besten versteht man es in der Onkologie. Wir haben nach und nach verstanden, dass besonders im Bereich Krebs bestimmte Mutationen entweder des Patienten selber, sogenannte Keimbahnmutationen, zur Entstehung von Tumoren beitragen können oder Mutationen im Tumor selber den Tumor treiben und dagegen wurden zunehmend gezielte Therapie entwickelt. Wir kennen heute 375 verschiedene Mutationen, die mit Krebs assoziiert sind, in irgendeiner Form. Und immer mehr davon werden sogenannte actionable mutations, wo es tatsächlich Substanzen gibt, die spezifisch diese Mutationen adressieren können. Ich habe heute einen Gast, der Experte ist auf diesem Gebiet. Andreas Neubauer ist Chef der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie am Universitätsklinikum Marburg. Er ist ein ganz ausgewiesener Hämato-Onkologe und er kennt sich mit Präzisionsmedizin so gut aus, dass er als Kongresspräsident der 130. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin das zum Hauptthema gemacht hat. Und ich freue mich sehr auf diesen Kongress und habe mich gefragt, Präzisionsmedizin hat ja mal anders geheißen. Ich habe noch gelernt, dass das wir DFG-Anträge immer mit individualisierter Medizin begründet haben. Und meine erste Frage an dich, Andreas, ist das ein Etikettenwechsel oder geht es wirklich um etwas anderes?
Vielen Dank, Markus, für diese Eingangsfrage. Ich glaube, es gibt eine gewisse Schnittmenge zwischen diesen beiden Begriffen, Präzisionsmedizin und personalisierter oder individualisierter Medizin. Natürlich wollen alle Ärztinnen und Ärzte eine personalisierte Medizin machen, weil sie einen 80-Jährigen mit einer Herzinsuffizienz bestimmt nicht so behandeln wie einen 20-Jährigen. Und das gilt natürlich für alles in der Medizin. Das gilt auch nicht nur für die innere Medizin. Das gilt, denke ich, für alle Gebiete der Medizin, dass wir natürlich die Person, die vor uns sitzt, als eine individuelle Person ganz klar behandeln wollen. Nach dem besten Wissen und Gewissen und natürlich der Wissenschaft. Nein, es ist kein Etikettenschwindel, Markus, weil es beschreibt schon etwas anderes. Präzisionsmedizin beschreibt, finde ich, sehr gut, was du gesagt hast. Wir haben eine Vorstellung, was die Krankheit verursacht. Das kann man in alle Gebiete der inneren Medizin sowieso und wahrscheinlich auch darüber hinaus nehmen. Wir haben also eine Vorstellung, was die Krankheit zur Krankheit gemacht hat. Im besten Fall ein Molekül. Wir verstehen, wie wir dieses Molekül vielleicht so verändern können, dass es nicht mehr schadhaft in diesem Körper wirkt. Nehmen wir jetzt also Krebsmedizin. Wir wissen genau, dass das BCR-ABL-Onkogen eine bestimmte Leukämie macht. Wir haben verstanden, dass es eine Tyrosinkinase-Domäne ist, also eine Domäne eines Eiweißmoleküls, was sich selbst oder andere Moleküle durch eine Phosphatgruppe aktiviert oder deaktiviert. Und wir können da ein Medikament hineinlegen. Und dieses Medikament im besten Falle blockiert das Molekül so, dass die Krankheit nicht mehr da ist.
Das war für mich irgendwie eine unglaubliche Entdeckung, dieses BCR-ABL, wo praktisch in einer Tumorzelle es zu einer Chromosomveränderung kommt, zu einer Translokation kommt und dadurch ein ganz neuer Signaltransduktionsmechanismus entstanden ist, der das Wachstum der Zellen treibt. Das Entscheidende war aber, dass es durch ein Medikament gelungen ist, bei der chronisch-myeloischen Leukämie tatsächlich eine todbringende Erkrankung in eine komplett chronische Erkrankung zu überführen. Hast du das ähnlich empfunden? Das hat ja nicht nur da funktioniert, sondern in meinem Bereich bei den gastrointestinalen Stromatumoren, wo tatsächlich die gleichen Medikamente wirksam sind. Und das zeigt auch, wie interdisziplinär sich das entwickelt hat. Etwas, was aus der CML, aus der chronisch-myeloischen Leukämie kommt, funktioniert plötzlich bei ganz anderen Tumoren.
Also ich habe das als absoluten Durchbruch empfunden. Und ganz persönlich, Markus, war das so, als ich aus USA zurückkam, 91, da hörte ich, die haben in Basel bei Ciba-Geigy, das ist eine der wenigen Ausnahmen, nicht wahr, wo tatsächlich in einer pharmazeutischen Firma ein Medikament entwickelt wird und nicht in einer akademischen Institution. Die ganzen Vorarbeiten dazu waren allerdings natürlich an Universitäten und Max-Planck-Instituten erfolgt und vor allen Dingen natürlich in den USA, aber ganz klar auch am Nationalen Krebsinstitut in Holland. Da hatten Heisterkamp und Klaus Bartram gezeigt, was eigentlich das Philadelphia-Chromosom, was in Philadelphia entdeckt worden war. Und dann ist ganz klar gezeigt worden, es ist nur die Tumorzelle, nur die Leukämiezelle, die diese Gentranslokation, also ein Bruch zwischen zwei Chromosomen aufweist und nicht alle anderen Körperzellen. Das heißt, das war das erste Mal klar, dass Krebs eine somatische, eine in Körperzellen entstehende genetische Erkrankung ist. Und tatsächlich war das natürlich irre. Und als ich dann zurückkam, bin ich nach Basel und habe gesagt, kriege ich ein bisschen was von eurem, ich habe gehört, ihr habt da sowas Cooles, STI-571. Und ich bekam dann so ein bisschen Substanz, nicht wahr? Und als ich das auf meine Zellkulturen tat, Markus, ich werde das nie vergessen, dann sah ich, ich hatte die bösen Zellen markiert mit anderen Farbstoffen als die gesunden Stammzellen. Und wenn ich die beide aussäte auf Platten, und mit dem Wirkstoff wuchsen nur noch die gesunden Stammzellen und nicht mehr die bösen. Und sowas hatte ich nie gesehen.
Das war schon Imatinib damals.
Das war Imatinib. Das war STI-571. Das wurde Imatinib und später als Gleevec bezeichnet. Glioblastom-Vektor, das ist natürlich völliger Blödsinn. Das ist nie gewesen. Das war ein Irrtum bei der FDA. Aber das Gleevec war genau das STI-571, was wir da im Labor testen durften. Und es hemmt halt den Abel-Teil vom BCR-Abel. Und dann habe ich gedacht, was macht Abel normalerweise? Und Abel macht normalerweise was mit DNA-Reparatur, also Erbsubstanzschäden, hilft das normale Abel-Protein, was wir alle in unserem Zellkern haben. Alle haben wir in jeder Zelle dieses Gen in unserer Zelle. Und dann dachte ich, Mensch, das wird auf lange Sicht wahrscheinlich auch selber. Und das machte null Nebenwirkungen. Wir haben ja jetzt schon 20 Jahresdaten. Und wir sehen überhaupt nicht, dass diese Menschen, die das tatsächlich, ja, du hast es ja gesagt, teilweise über viele Jahre nehmen müssen, dass die irgendwelche ernsthaften langjährigen Nebenwirkungen haben, haben sie nicht, insbesondere keine erhöhte Krebs- oder Leukämie, andere Leukämie-Nebenwirkungsrate. Und die wichtige Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer, bei ganz vielen Patienten mit der chronischen myeloischen Leukämie können wir das Medikament ja auch absetzen. Und das sehen wir jetzt immer öfter, auch bei der chronischen lymphatischen Leukämie, bei der wir nicht so eine klare Treibermutation haben wie bei der chronischen myeloischen Leukämie. Trotzdem, das Ziel ist es neuerdings, Medikamente abzusetzen, wenn die Patienten in eine sogenannte komplette molekulare Remission gekommen sind. Das heißt, wenn wir auch mit besten molekularen oder anderen Techniken gar keine Krebszelle im Körper mehr entdecken können, dann trauen wir uns, Medikamente abzusetzen. Und tatsächlich ist das erfolgreich bei mindestens 20-30% der Patientinnen und Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie, die früher immer eine tödliche Erkrankung war, wenn man nicht einen passenden Knochenmarkspender gefunden hat. Nach 3-4 Jahren waren die Patienten im Mittel verstorben. Und heute haben diese Patienten 90% eine normale Lebenserwartung.
Andreas, bisher gibt es ja sowas wie eine Organonkologie. Endokrinologen behandeln endokrinologische Tumoren und das Schilddrüsenkarzinom. Gastroenterologen kennen sich gut beim Magenkrebs, Dickdarmkrebs und Pankreaskrebs aus. Hämato-Onkologen machen alles mit Lymphom und Leukämie. Diese Medikamente haben aber oft verschiedene Einsatzgebiete. Also was mich fasziniert hat, das Trastuzumab, das Herceptin, war ganz klar gegen Brustkrebs entwickelt. Jetzt setzen wir es beim Magenkarzinom ein. Das Bevacizumab, das Avastin, ist weit über das Dickdarmkarzinom heute im Einsatz. Und so geht es immer weiter. Wir haben jetzt eine neue Therapie gegen die RET-Mutation bei einer unheilbaren Krankheit, dem medullären Schilddrüsenkarzinom. Wie gehen wir damit um, dass man heute tiefe molekulare Kenntnisse haben muss als Behandler und es nicht mehr entscheidend ist, aus welchem Fachgebiet man gelernt hat, seine Tumoren zu behandeln. Wie lösen wir das?
Ja, danke für die Frage, Markus. Also erstens, Trastuzumab wurde von Dennis Slamin, ich kenne ihn ganz gut, ist ein Internist, der hat Stanford gearbeitet und hatte dann Krebszellen von Brustkrebs untersucht und fand, eben bei ungefähr 15% der Tumoren diese Vervielfältigung, Genamplifikation als, kann man schon sagen, als Achillesferse dieser spezifischen Brustkrebszellen. In Zelllinien war das überrepräsentiert, aber bei Brustkrebspatientinnen bei ungefähr 15%. Und dann hat er wirklich visionär dort einen Antikörper entwickelt und das ist Trastuzumab geworden. Und Trastuzumab ist bis heute natürlich der spezifischste Antikörper gegen dieses krebsverursachende Gen. Und ob das jetzt angeschaltet ist bei Brustkrebs oder bei Ösophaguskarzinom oder bei Magenkarzinom, das ist eigentlich nicht so relevant. Das ist dasselbe krebsverursachende Gen. Die onkogene Abhängigkeit, das heißt die Abhängigkeit der Tumorzelle, ist wahrscheinlich bei Brustkrebs höher, wenn es betroffen ist, als bei Magenkrebs oder Speiseröhrenkrebs. Aber auch dort sind natürlich die Abschaltmoleküle, das sind diese Antikörper, die neutralisierenden Antikörper, wirksam. Sie scheinen aber nicht ganz so wirksam zu sein wie bei Brustkrebs. Ich will noch eine andere Note nennen, die mir ganz wichtig ist, Markus, weil Forschung ist immer im Fluss. Und für mich ist faszinierend, mehrere Papers anzugucken. Wir haben selber nur ein ganz kleines beigetragen. Aber anzugucken, dass eben diese Antikörper, die gedacht waren von Dennis Slamin, ich neutralisiere das krebsverursachende Gen und kann damit die Chemotherapiewirkung verbessern und die Frauen besser heilen, das ist alles wahr geworden. Heute ist diese Brustkrebsunterform nicht mehr die böseste, sondern eine andere. Und weil wir sie viel besser behandeln können, wenn dieses HER2-neu vervielfältigt ist. Aber was man heute weiß, ist, dass diese Antikörper, die kleben oben auf der Zelle und die schalten tatsächlich das krebsverursachende Molekül auch ab. Aber was sie vor allen Dingen tun, Markus, ist, sie holen das Immunsystem an die Tumorzelle. Man weiß heute, dass vor allen Dingen Frauen profitieren von diesem Antikörper. Alle haben eine Genvervielfältigung von RP2 oder HER2-neu, so nennt sich das Gen. Aber vor allen Dingen profitieren Frauen, die wenig T-Zellen in ihrem Tumor haben, wenig Lymphozyten, wenig Immunsystem. Wenn eine Frau, das sind ungefähr 15% der Mammakarzinome, viele Lymphozyten hat, einen immunogenen Tumor, dann hilft dir das Trastuzumab gar nicht. 85% haben das eben zu wenig und da kann das Trastuzumab das Immunsystem der Frau anschalten, den eigenen Brustkrebs zu bekämpfen. Das scheint der Hauptwirkmechanismus zu sein.
Ja, da bringst du uns ja schon auf eine ganz andere Schiene.
Ja, natürlich.
Das erste war, diese Signale direkt zu unterbrechen. Und jetzt sagst du, das verändert die immunologische Reaktion des Patienten gegen den Tumor. Wie funktioniert das denn? Da hat sich doch auch eine ganze Menge getan.
Also das ist absolut auch revolutionär. Das ist natürlich schon viel, viel älter. Cooleys Toxin. Dr. Cooley war ein Chirurg in New York und der war an Sarkompatienten interessiert. Da hatte er sich darauf spezialisiert und dann beobachtete er eines Tages, dass ein Patient mit einem brutalen, ich glaube es war eine Gonarthritis, eine Entzündung des Kniegelenks, eine eitrige Entzündung, der untersuchte den, der hatte Lungenmetastasen, untersuchte ein bisschen später, da waren die Lungenmetastasen weg. Und er ist der Entdecker der Immuntherapie. Er hat dann ein Toxin, er hat gesagt, das muss doch eine Ursache haben. Und er hat tatsächlich dann Bakterien gezüchtet, er hat auch Robert Koch angerufen und so weiter und so fort und hat Bakterien gezüchtet und hat dann Toxine gebaut und hat damit Patienten mit Weichteilsarkomen geimpft. Und bei, so wird es berichtet in seiner Arbeit, dass da 20% der Patienten in eine Remission gekommen sind. Er ist der Entdecker der Immuntherapie bei Krebs im vorvorigen Jahrhundert.
Aber mit Zellen behandelt, also Krebs mit Spenderzellen behandelt, das war, glaube ich, Hans-Jochen Kolb hier am LMU-Klinikum.
Ja, das stimmt natürlich, genau. Also einer der großen Helden der Immunonkologie ist Hans-Jochen Kolb, der zusammen auch mit einer Gruppe in Israel an einem Tiermodell geforscht hat, aber dann als erster Mensch überhaupt auf dieser Welt beim Menschen zeigen konnte. Und jetzt sind wir wieder, Markus, der Kreis schließt sich gerade bei der chronischen myeloischen Leukämie, bei dieser ja eher erstmal schleichend verlaufenden Leukämie, die aber früher die Leute alle umgebracht hat, wenn sie nicht transplantiert werden konnten. Ich sagte das schon. Und Hans-Jochen hat dann beobachtet, dass wenn er Spenderlymphozyten, also die Situation ist wie folgt, ich habe einen Patienten, der wurde transplantiert mit gesunden Spenderzellen von HLA-kompatiblen Spendern, Fremd- oder Geschwister, und dann bekommt trotzdem ein Teil der Patienten einen Rückfall dieser Krankheit. Und dann war es nach den Tiermodellen von Hans-Jochen klar, er möchte das jetzt auch mal an Menschen ausprobieren, die diesen dann ja hoffnungslosen Verlauf hatten, und hat dann von den Spendern nur die Immunzellen isoliert, von den ursprünglichen Knochenmarkspendern, und hat diese Immunzellen den Patienten zurückgegeben, neue, frische Immunzellen. Und siehe da, in 85% der Patienten mit Rückfall in chronischer Phase konnte Hans-Jochen dann beobachten, dass tatsächlich die Krankheit wieder verschwand. Ohne Chemotherapie. Er war der erste Mensch, der beobachtet hat, und er hat Heilungen gesehen, dass allein das Immunsystem Krebs heilen kann.
Das hat ja zu zwei Entwicklungen geführt. Das eine, wir führen heute Therapien mit CAR-T-Zellen durch, dazu kannst du was sagen. Und man kann aber auch ohne Fremdzellen, indem man die sogenannte immunologische Checkpoints beeinflusst, heute nicht nur Blutkrebs, sondern auch solide Tumoren behandeln. Leitet sich das alles von dieser Entwicklung ab, dieser ersten Spender-Lymphozyten-Behandlung?
Ich glaube, das sind verschiedene parallele Entwicklungen, Markus, wo natürlich die Entdeckung von Hans-Jochen Kolb ganz, ganz wesentlich zu beigetragen hat. Was waren eben, also der erste war Cooley, und dann gab es am NIH auch eine große Gruppe, die immer wieder mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten und der Expansion derselben gearbeitet hat und da teilweise zum Beispiel beim Cervixkarzinom, beim metastasierten, in Lunge metastasierten Gebärmutterhalskrebs, konnten diese Kollegen tatsächlich dann auch mit aus dem Reagenzglas expandierten Immunzellen der Patientin beobachten, dass tatsächlich Lungenmetastasen verschwand. Also es waren viele parallele Entwicklungen, aber die große Entdeckung dann eben von Jim Allison und Dr. Honyo in Japan und Jim Allison in Texas, die wollten eigentlich Autoimmunerkrankungen erforschen und haben Mäuse gebaut, also jetzt Allison, und der hat Mäuse gebaut, um mit dem Molekül CTLA-4, könnte ich jetzt erklären, ist zu lang, zu kompliziert. Auf jeden Fall hat er diesen Mäusen dieses Gen weggenommen und hat dann beobachtet, dass diese Mäuse eine brutale Autoaggressionserkrankung bekommen haben, eine Autoaggressionshepatitis, eine Lungenentzündung und so weiter, und hat gedacht, boah, das ist ja brutal, daran sind ja die Mäuse verstorben, und hat dann die geniale Idee gehabt, das müsste doch heißen, dass wenn ich dieses Molekül ausschalte, Krebs möglicherweise zurückgehen könnte, weil, genau wie du es gesagt hast, eigene Immunzellen von Patienten damit, die im Tumor liegen und möglicherweise gebremst werden durch den Tumor, wieder angeschaltet werden. Er hat einen Antikörper gemacht, der Antikörper wurde Ipilimumab genannt, und er hat es einer Patientin infundiert als individuellen Heilversuch mit ganz weit fortgeschrittenem malignen Melanom und hat dann eine Remission erlebt und eine schwere Nebenwirkung. Diese Patientin konnte dann gar nicht so viele Infusionen dieses Antikörpers bekommen, aber sie ist bis zum heutigen Tag, glaube ich, geheilt, jetzt über 20 Jahre lang, durch die Infusion mit diesem Antikörper Ipilimumab. Und das muss man sich vorstellen, ja, dass man die eigene Bremse löst und dann das Immunsystem plötzlich wieder das Melanom abstößt, als fremd erkennt und der Patient geheilt wird. Das klappt so gut leider nur bei malignem Melanom. Aber diese Entwicklung hat dann rübergeschwappt in alle soliden Tumoren, auch in andere Tumoren, wie zum Beispiel Lymphome. Aber am wirksamsten ist und bleibt sie beim malignen Melanom. Und natürlich müssen wir jetzt verstehen und forschen, warum das so ist und warum wir nicht diesen Erfolg erreichen bei zum Beispiel nicht kleinzelligen Lungenkrebs oder kleinzelligen Lungenkrebs und so weiter.
Du meinst mit Checkpoint-Inhibitoren?
Ja, genau. Denn das sind ja die beiden Checkpoints. Es gibt noch viele andere sogenannte Checkpoints, aber die beiden, also CTLA-4 und PD-1, das sind die bisher in die Klinik wirksamsten Beeinflussungs- und Checkpoint-Inhibitoren, die da eingezogen sind. Andere werden erforscht. Aber, lieber Markus, das ist eben wirklich so, dass eigentlich die Beobachtungen schon auch bei dem Mammakarzinom waren, dass man gesehen hat, dass Trastuzumab aktiviert tatsächlich auch eigene Lymphozyten der Brustkrebspatientin, um ihren Tumor noch besser abzustößen. Also es geht alles in diese Richtung. Antikörper können das Immunsystem beeinflussen und das Immunsystem könnte so beeinflussen werden, dass der Tumor abgestoßen wird. Und das ist großartig.
Das findet ja auch Einsatz bei anderen soliden Tumoren. Also es ist, ich sehe die Entwicklung in den Niederlanden. Da ist es inzwischen so, dass Checkpoint-Inhibitoren eingesetzt werden müssen bei Dickdarmkarzinom, insbesondere Rektumkarzinom, wenn die eine bestimmte genetische Eigenschaft haben, also eine bestimmte Mikrosatelliteninstabilität. Kannst du dazu was sagen?
Auch in unserem Land werden alle Patientinnen und Patienten mit Rektumkarzinom vor einer Operation biopsiert und es wird untersucht, ob diese Patientinnen und Patienten, jedenfalls an den großen Zentren, ob diese Mikrosatelliteninstabilität vorliegt. Das sind ungefähr 3-5% der Patienten, also 95% betrifft das leider nicht, denn tatsächlich hat eine Arbeit aus dem vorletzten Jahr von 2022 im New England Journal publiziert, an ganz wenigen Fällen gezeigt, dass diese Beeinflussung mit den Antikörpern, die wir gerade schon besprochen haben, tatsächlich dazu führt, dass Patienten mit dem Rektumkarzinom, was dann später eigentlich operiert werden sollte, gar nicht mehr zur Operation kamen, weil der Tumor allein durch die Antikörperinfusion weggegangen ist und vermutlich geheilt ist. Das betrifft leider nur diese 3-5% und noch nicht die anderen 95%. Beim Nicht-Rektum-Dickdarmkarzinom, also dem Plasmakolonkarzinom, sind wir noch nicht so weit. Da laufen Studien. Da ist es noch nicht state of the art, dass man vor der Operation, die natürlich kurativ intendiert sein muss, einen Checkpoint-Inhibitor selbst bei Mikrosatellitinstabilität einsetzt, ist der Patient metastasiert, setzt von selbstverständlich einen solchen Antikörper ein. Ich glaube, das führt uns zu einem anderen, gar nicht jetzt mit dir und mir verwandten Thema, aber das ist, glaube ich, für alle Ärztinnen und Ärzte wichtig und vor allem Patientinnen und Patienten. Wenn man eine so schwerwiegende Erkrankung hat wie eine Krebserkrankung, sogar eine fortgeschrittene Krebserkrankung, ist es ganz wichtig, dass man in einem Zentrum behandelt wird, wo die Menschen, die einen behandeln, Erfahrung haben und am besten, wo sie auch zertifiziert sind, das heißt nachgewiesen. Da, wo man etwas oft macht, macht man es fast immer besser, eigentlich immer besser.
Du hast angesprochen, wie ressourcenintensiv das ist, ein solches Zentrum für Krebserkrankungen aufzusetzen, damit sich alle auskennen mit diesen unterschiedlichen Entwicklungen, die ja über die Organgrenzen hinausgehen. Ist das molekulare Tumorboard da die Antwort, wo wir ja sehr viel Ressourcen hineinstecken, sowohl was die Sequenzierung der Tumoren, die Sequenzierung des Patienten, aber dann auch die Expertise von verschiedenen organübergreifenden Experten in einem Board haben, um diese Fälle zu besprechen?
Erstmal ist ein Tumorboard wichtig, das jetzt natürlich immer mehr molekular wird. Denn du hast es ja schon gesagt, immer mehr Moleküle kommen in die Klinik und beeinflussen Erkrankungen. Du hast das medulläre Schilddrüsenkarzinom angesprochen oder andere Tumoren so, dass tatsächlich dramatisch schreckliche Verläufe durch diese kleinen Moleküle, die man als Tabletten einnehmen kann, vollkommen anders verlaufen. Das bespricht man heute im normalen Tumorboard, weil das dann ja auch schon zugelassen ist. Alles andere, was eben nicht zugelassen ist, was eben nicht Erstlinienbehandlung ist, gehört ins molekulare Tumorboard. Das heißt, da wird der Tumor oder auch das Blut des Patienten wird einer Genomsequenzierung unterzogen mit verschiedenen Techniken. Teilweise gucken wir uns auch das Profil der Mikroben im Darm an. Das hat wiederum Einfluss auf das Ansprechverhalten, auf die Checkpoint-Inhibitor-Immuntherapie. Und dann kommen die Kolleginnen und Kollegen in einen Raum und das sind komplizierteste Diskussionen. Und teilweise, Markus, dauert eine solche Entscheidung pro Patient 3 bis 4 Stunden pro Patient. Und deswegen ist das natürlich unfassbar ressourcenintensiv und auch kostenintensiv. Wenn man jetzt alles zusammenlegt, wir haben mal unsere ersten 100 Patienten, die wir einfach stochastisch im molekularen Tumorboard besprochen hatten, genommen, dann kann man schon sagen, dass ein Teil der Patienten dramatisch profitiert. Das sind aber in den ganzen verschiedenen Publikationen auch bei uns zwischen 3 und 5%. Aber das sind dann Patienten, die teilweise so dramatisch profitieren durch das Vorstellen im molekularen Tumorboard, dass man eigentlich in den großen Tumorboards jetzt immer liberaler wird, die Patienten dann in den molekularen Tumorboards vorzustellen. Man darf jetzt aber auf der anderen Seite sich nicht zu viel davon versprechen, denn immer noch ist es so, dass 95% der dort vorgestellten Patienten, und das gilt für alle molekularen Tumorboards weltweit, noch nicht wirklich dramatisch profitieren.
Was mich immer verblüfft, ist die Entwicklung beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom. Da gibt es inzwischen, ich glaube, 8 verschiedene Mutationen, die über Prognose entscheiden oder möglicherweise auch Zielstrukturen für Therapien anbieten. Da ist ja eine ganz dramatische Entwicklung in den therapeutischen Möglichkeiten. Ist das auch ein Fall fürs molekulare Tumorboard? Muss man diese Tumoren im Prinzip sequenzieren oder zumindest mit einem Panel untersuchen, ob sich da neue therapeutische Fenster ergeben?
Jeder Patient mit einem Lungenkarzinom wird ja eigentlich einer Mutationsanalyse, also der Tumor des Patienten oder der Patientin, unterzogen. Und das passiert in Deutschland sehr strukturiert in dem NNBM-Verfahren, was ich sehr begrüße. Das ist ein strukturiertes Verfahren, wie alle Lungentumoren heute pathologisch und auch genomisch untersucht werden. Und wie du sagst, es gibt Treibermutationen. Und diese Treibermutationen, darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, im Rahmen der chronischen myeloischen Leukämie, sind sehr ähnlich, sind andere Gene, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Es kommt zu Mutationen in bestimmten Tyrosinkinasen, häufig Rezeptortyrosinkinasen, aber vereinzelt auch nicht Rezeptortyrosinkinasen. Und diese Mutationen sind eben angeber. Und dann gibt es Medikamente für die zweite Linie und sogar schon teilweise für die dritte Linie. Und diese Patienten, die dann so behandelt werden, in fortgeschrittener Zeit, metastasierten Stadien, haben heute eine dramatisch bessere Prognose und leben teilweise viele Jahre beschwerdefrei, obwohl sie metastasiert waren. Das sind häufig Menschen, die wenig oder nie geraucht haben. Und das sind Menschen, deren Tumor relativ wenig am Anfang von einer Immuntherapie profitiert. Ganz anders, und das ist das Schöne, finde ich, dass eben auch mal die anderen, die HNO-Karzinom-Patienten und die rauchenden Lungenkarzinom-Patienten, die einen viel genetisch vielfältigeren und brutal hypermutierenden Tumor aufweisen, weil einfach Nikotin unfassbar viele Mutationen induziert. Und diese Patienten profitieren teilweise wirklich sagenhaft gut von den Checkpoints, von den Immuntherapeutika. Aber eben alle nicht so gut wie maligne Melanom-Patienten. Und da müssen wir erforschen, wie wir das verbessern können.
Andreas, du sagst, wir sollten liberaler sein in den Tumorboards, Patienten in die molekularen Tumorboards einzuführen, zu überführen. Die Bundesregierung hat sich jetzt entschlossen, im Bereich seltene Erkrankungen und im Bereich Tumoren tatsächlich signifikant in die Präzisionsmedizin, also in die molekulare Charakterisierung von Patienten zu investieren. Das ist eine ganz großartige Entwicklung, auch wenn mit den Kassen noch nicht verausverhandelt ist, was denn die Sequenzierung kosten darf des Patienten und des Tumors. Aber was du ansprichst, Präzisionstherapie ist ja sehr teuer und oftmals nicht zugelassen. Wie gehen wir denn als Kliniker damit um, dass wir dann gegebenenfalls eine Therapie empfehlen, die von den Kassen überhaupt nicht finanziert ist, wo wir wochenlange Diskussionen mit den Kostenträgern führen müssen? Wie viel Freiheit braucht medizinischer Fortschritt und wie sehr müssen wir uns an die wirtschaftlichen Vorgaben halten?
Ich glaube, wenn es die molekularen Tumorboards, die ich kenne, finden an großen, häufig universitären Institutionen statt, wo sehr viel Geist, sehr viel Verstand hintersteckt. Deswegen ist mein Vorschlag, Markus, dass vielleicht als Kompromiss, ich bin kein Politiker, gesagt wird, wir schleusen alle diese Patienten, die dann behandelt werden, in ein molekulares Register ein.
Das wäre natürlich eine wichtige Sache, um diese Erfahrung auch zu dokumentieren.
Ganz, ganz genau. Denn diese Erfahrung ist zum großen Teil verloren in Deutschland, anders als in Holland oder Dänemark oder in England. Da sind diese Erfahrungen nicht verloren. Mein Vorschlag wäre also, dass man diese molekularen Tumorboards entscheiden lässt und dann Empfehlungen des molekularen Tumorboards nicht mehr für eine gewisse Zeit, ich sage mal 3 bis 4 Monate, einem medizinischen Dienst unterziehen muss, sondern das ist dann so klar, wenn ein molekulares Tumorboard mit der Kompetenz, was die allermeisten, die ich kenne, wirklich ausweisen, dann darf der Patient so behandelt werden und selbstverständlich muss der Kostenträger, wenn es keine klinische Studie für diese Indikation gibt in Deutschland, und das ist fast immer der Fall,
den Off-Label-Use bezahlen.
Der muss den bezahlen und dann muss der Bericht erstattet werden nach, ich sage mal, 8 bis 16 Wochen, und wenn das erfolgreich war, wird es weiter bezahlt, wenn nicht, ist der Patient ja sowieso wieder abgesetzt.
Richtig.
Aber das muss berichtet werden und dann dient es der Wissenschaft. Das heißt, ich würde einfach viel permissiver sein. Denn wir sehen, das ist übrigens weltweit so, also ganz besonders in den USA, wo das noch viel abhängiger ist von den Kostenträgern, dass die Empfehlungen des molekularen Tumorboards teilweise nur zu 20% oder 25% befolgt werden. Das heißt, da wird ein Riesenaufwand getrieben. Und dann kommen aber die Patienten gar nicht so weit, weil eben die Kostenträger sagen, das können wir nicht bezahlen, weil es nicht zugelassen ist. Und das wäre ein Vorschlag, in einem reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland wirklich allen entgegenzukommen. Und ich will noch was anderes sagen, wenn ich darf. Ich denke, Medizin muss kritisch sein, aber ganz oft sehen wir auch Zufallserfolge. Und du hast vorhin den GIST angesprochen, den gastrointestinalen Stromatur. Ein reiner Zufall war die erste Behandlung der allerersten Patientin in Finnland mit Imatinib, mit einem fortgeschrittenen, metastasierten, hochsymptomatischen und mehrmals chemotherapierten GIST-Tumor. Und diese Frau, die damals behandelt wurde, die als Case Reported zu New England Journal gekommen ist, wurde nur behandelt, weil der Ehemann gesagt hat, ich zahle für meine Frau alles. Und der Onkologe, der gerade Dienst hatte, der hatte da eine Imatinib-Verpackung auf den Tisch und hat gesagt, gut, ich kann Ihnen die verschreiben, aber das ist noch nie gemacht worden. Keine Ahnung, ob das wirkt. Es wirkte dramatisch gut und das konnte dieser Mann bezahlen für seine Frau. Und später erst hat man erkannt, dass der GIST zwar nicht durch eine ABL-Aktivierung, sondern durch eine sehr verwandte Genaktivierung, eine KIT-Mutation, genau. begründet ist und dass diese onkogene Abhängigkeit massiv ist und heute ist überhaupt nicht mehr wegzudenken, aber es war eine Zufallsentdeckung. Und ich möchte einfach dafür plädieren, dass Ärztinnen und Ärzte, die solche tollen Entdeckungen machen, das auch machen dürfen und auch berichten dürfen und keine Angst haben müssen vor irgendwelchen Requests. Das heißt, zurück zur akademischen, klinischen Wissenschaft.
Das ist ein ganz großartiges Plädoyer, Andreas. Wir freuen uns riesig auf deinen Kongress, wo wir noch viel mehr über Präzisionsmedizin lernen werden, auch im Bereich Kardiologie, auch im Bereich Infektionsmedizin. Das Ganze findet zwischen dem 13. und 16. April in Wiesbaden statt. Wir freuen uns auf deine Präsidentschaft. Insbesondere glaube ich, dass du viele dieser Themen dort umsetzen und auch in deiner Präsidentenrede adressieren wirst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei diesem Podcast heute bei uns warst.
Vielen, vielen Dank.
Dem kann ich nicht mehr viel hinzufügen, außer den Hinweis, dass es zum Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin auch eine thematisch passende Ausgabe von der Zeitschrift Die Innere Medizin gibt. Verschiedene Facetten der Präzisionsmedizin, auch abseits der Onkologie, zum Beispiel in der Kardiologie oder der Endokrinologie, werden darin besprochen. In den Shownotes und auf springermedizin.de finden Sie die Ausgabe. Und damit vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis bald.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.